Das Attentat hatte wirklich diverse Auswirkungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Auf die direkt Betroffenen, auf die Angehörigen, auf die ganze Stadtgesellschaft. Was eben auch bedeutet, dass zum Beispiel gewisse Spiegelungs- und Übertragungsphänomene stattfinden. Also dass es zunächst in der Akutphase ein Erleben von Ohnmacht und Hilflosigkeit gibt, das weit über die einzelnen Betroffenen hinausgeht. Also in die Bewohnerinnen des Paulusviertels, die ganze Stadtgesellschaft, wo man sagen kann, tatsächlich Trauma ist ansteckend. Dann ist es aber so, dass sich das sehr, sehr schnell ändert. Schlicht aus dem Grund, weil viele der nicht direkt Betroffenen das nicht aushalten können, diese Gefühle, und versuchen, wieder machtvoll damit umzugehen. Und dann gibt es sozusagen zwei Zeitachsen, nämlich es gibt einmal die Hauptbetroffenen, die das Trauma lebenslänglich nicht vergessen werden. Und für die ist nichts mehr wie zuvor. Also das ist, natürlich sind das auch die Angehörigen und die Freundin der Getöteten und diejenigen, die überlebt haben. Und dann gibt es demgegenüber die Gesellschaft, die so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren will, was eben auch mit einem Rückgang der Empathie einhergeht. Und stattdessen dann solche Verleugnungs- und Abwehrtendenzen zum Tragen kommen. Also sprich, es sei alles nicht so schlimm gewesen, oder einzelne Betroffene, die vielleicht auch dann den Weg über mediale Aufmerksamkeit suchen, also auch Interviews geben, um das zu verarbeiten, oder weil sie angefragt werden, weil sie es wichtig finden, darüber zu sprechen. Denen wird dann unterstellt, sie würden das Thema auszuschlachten versuchen, oder sie würden für Interviews Geld bekommen. Also da gibt es eine breite Palette, was aber in der Traumaforschung ganz klar benannt wird als Blaming the Victim, und was halt für die tatsächlich Betroffenen auch eine doppelte Traumatisierung bedeuten kann. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das jetzt 7 Monate nach der Tat tatsächlich der Eindruck entsteht, der auch sehr berechtigt ist, dass sich kaum jemand noch dafür interessiert, dass ganz schnell sozusagen die Leute ganz normal da wieder an der Synagoge vorbeilaufen und ja, dass eine Verdrängung stattgefunden hat und andere wiederum ja wirklich noch viel darunter leiden und zu kämpfen haben mit den Auswirkungen.
Man sieht es am Beispiel auch vom Kiezdöner, wo zum einen der ehemalige Besitzer, Herr Czagasz, der auch Interviews gegeben hat, der zum Zeitpunkt des Attentates nicht da war und aber dann eben auch versucht hat, die Situation seines Gewerbes darzustellen, auch seiner Angestellten, sich sehr solidarisch verhalten hat, den Laden für 49 Tage Trauerzeit zugemacht hat, das öffentlich erklärt hat und ganz schnell über Facebook, aber auch andere Reaktionen ihm unterstellt wurde, nur weil er nicht da war, er würde es jetzt ausschlachten, oder er hatte nach Hanau eine Solidarität Aktionen gemacht und kostenlos Döner rausgegeben, um Spenden für die betroffenen Familien in Hanau zu sammeln. Das war ein absolutes Minusgeschäft. Letztendlich hat er mehr Geld ausgegeben, als er an Spenden reinbekommen hat. Und diese ehrlich gemeinten Gesten wurden ihm sehr, sehr vorgeworfen, ja, dieses Blaming the Victim.
Und nur um das auch nochmal deutlich zu sagen, weil das natürlich auch Betroffene umtreibt. Ja, es gibt nicht die Traumareaktion, es gibt kein falsches oder richtiges Erleben, sondern so viele Reaktionen, wie es Menschen gibt. Und einige haben das Bedürfnis, immer wieder darüber zu sprechen, und andere wollen nie wieder darüber sprechen. Und es steht fest, Trauma braucht Zeit, auch wenn Zeit natürlich nicht alle Wunden heilen kann. Und das ist das, was die Gesellschaft nicht aufbringt.
Was bräuchte es denn an Unterstützung eurer Meinung nach?
Also vielleicht nochmal auf der Ebene der individuellen Unterstützungsbedarfe. Da gehen wir davon aus, dass es jetzt auch gerade im Vorfeld und während und natürlich auch nach dem Gerichtsprozess gegen den Täter diverse Unterstützungsbedarfe gibt. Und dass es dafür natürlich auch erfahrungsgemäß und auch langfristig verlässliche professionelle AnsprechpartnerInnen braucht, die signalisieren, wir sind für Sie und euch da. Und gerade diejenigen, die in der ersten Zeit nach dem Attentat so überfordert waren, dass sie sich gar nicht in der Lage sahen, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist jetzt wichtig, dass sie wissen, es gibt da Ansprechpartnerinnen.
Und Solidarität braucht halt einen langen Atem. Und Max Przeworocki hat das sehr schön in dem ersten Teil beschrieben, diese unglaubliche Welle der Solidarität, die die Betroffenen, verschiedenste Betroffene erfahren haben und die wirklich sowohl heilsam als auch mächtig war. Das war gerade auch in den ersten Wochen deutlich hier in Halle zu spüren. Und die muss halt regelmäßig wieder aktiviert werden. Ob das ist im Hinblick auf die materiellen, finanziellen Folgen für den Kiezdöner, der, wie das Herr Tekin ja im Interview beschrieben hat, darunter leidet, dass die Kundinnen ausbleiben, dass es weiterhin nicht so läuft wie vorher, weil die These ist, bei Menschen sozusagen nicht dort essen wollen, wo jemand gestorben ist, weil es ein Hemmnis gibt und da eben die angekündigte Solidarität nachgelassen hat. Und da braucht es dringend weiter Unterstützung in Form von Kunden, von Menschen, die dorthin gehen, aber auch andere Formen der Solidarität, die geleistet werden kann, durch Aktionen, durch Menschen ansprechen oder anschreiben. Herr Przeworocki hat ja auch von den unzähligen E-Mails und Briefen berichtet. Und gleichzeitig kann das aber nicht alles die Zivilgesellschaft leisten. Es braucht finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch den Bund. Wir haben ja gemeinsam auch mit dem Bundesverband gefordert, dass die Härteleistungen für Terror- und Gewaltopfer ausgeweitet werden für diese materiellen, finanziellen Folgen. Genauso sehen wir aber auch die Stadt Halle in der Pflicht. Da ist bisher, was die Folgen für den Kiezdöner zum Beispiel betrifft, so gut wie keine wirklich praktikable Unterstützung erfolgt. Da hätte meiner Meinung nach die Stadt viel mehr leisten können.
Zuletzt ist natürlich weiterhin eine mehr als dringliche Forderung, dass endlich die angekündigte finanzielle Unterstützung der Sicherheitsmaßnahmen für die jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt durch die Landesregierung umgesetzt wird. Und nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern es besteht ja auch der Wunsch, da eben auch mit Expertise zu helfen. Und das ist unseres Wissens bislang nicht passiert, nicht umfassend.
Mehr als ein halbes Jahr nach dem Anschlag, wie groß ist eurer Meinung nach die Diskrepanz zwischen den unmittelbaren Ankündigungen von Politikern, politisch Verantwortlichen nach dem Anschlag und der realen Situation heute?
Das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Wenn ich nochmal die Situation des Kiezdöners nehme und das, was Herr Tekin beschrieben hat, dann war die unmittelbare Reaktion danach, auch vom Ministerpräsidenten und von anderen politischen Verantwortlichen, Oberbürgermeister der Stadt, natürlich ein, wir sind für euch da, meldet euch, wenn es Probleme gibt. Wir überlegen, wie wir bei Renovierungskosten helfen können. Und daraus ist sozusagen aus Sicht der Betroffenen gar nichts geblieben. Die Kosten wurden durch Spenden gedeckt und nicht durch den Staat. Das offene Ohr, wo man sich melden kann, wurde auch nicht umgesetzt. Herr Tekin hatte um einen Termin beim Oberbürgermeister der Stadt Halle gebeten, nach Monaten, nachdem er wirklich erst in der Situation, wo er dringend Unterstützung brauchte, und der Oberbürgermeister hat es noch nicht mal für nötig befunden, ihn persönlich sozusagen zu treffen, sondern seine MitarbeiterInnen vorgeschickt. Und das ist einfach, ja, dafür habe ich kaum Worte. So geht man nicht mit Opfern um, schon gar nicht mit Terroropfern. Das auf der Ebene. Dann gab es natürlich wie immer, wenn so etwas passiert, die Ankündigung, konsequent gegen rechte Straftäter vorzugehen. Das ist was, was wir nun sozusagen immer wieder hören und immer wieder erfahren, letztendlich, dass nichts passiert, weil rechte rassistische und antisemitische Angriffe gab es natürlich auch nach dem Attentat in Sachsen-Anhalt. Die konsequente Strafverfolgung bleibt aber in den meisten Fällen aus. Weiterhin werden Verfahren eingestellt, weil kein öffentliches Interesse gesehen wird oder weil andere Straftaten vorrangig behandelt werden. Da klafft weiterhin eine Lücke zwischen Ankündigung und Realität. Und ebenso der schon angesprochene Punkt, die objektive Sicherheit und die Verstärkung des Sicherheitsgefühls jüdischer Menschen in Sachsen-Anhalt und Deutschland, wo Ankündigungen erfolgt sind, aber es letztendlich viel zu lange dauert und es wieder darauf hinausläuft, dass die jüdischen Gemeinden selber eben dafür Sorge tragen müssen, dass Sachen umgesetzt werden und dann gegebenenfalls darauf warten müssen, bis sie irgendwann sozusagen das finanziell ersetzt bekommen. Aber sie erstmal diejenigen sind, die leisten müssen, die sich darum kümmern müssen, dass Gutachten erstellt werden, dass Material besorgt werden muss. Das alles liegt in größtenteils weiterhin in der Verantwortung der jüdischen Gemeinden.
Umso wichtiger ist ja für viele Betroffene der Prozess, der ja jetzt auch demnächst beginnen wird, weil es ja, und das haben wir ja in den Interviews mit Naomi Henkel-Gümbel, von Max Priworotzki und auch von Herrn Tekin sehr deutlich gehört, es geht ja darum, das gesamte Attentat aufzuarbeiten und auch Verantwortlichkeiten zu benennen. Worum muss es aus eurer Perspektive bei dem Prozess gehen? Was wäre notwendig?
Zum Beispiel eben, dass die Betroffenen, die darüber sprechen wollen, wie sie dieses Attentat erlebt haben und was das mit ihnen gemacht hat und bis heute macht, dass die auch sprechen können und diejenigen, die eben nicht darüber sprechen wollen, es nicht müssen. Darüber hinaus finden wir aber, dass es eine politische Verantwortung gibt, denjenigen Betroffenen und auch ihren Angehörigen, die möglicherweise eine ganz, ganz wesentliche Unterstützung sind, um diesen Prozess gut zu überstehen, eine Teilnahme an den für die Betroffenen wesentlichen Prozesstagen ermöglicht wird. Was natürlich auch bedeutet, dass man da auch über die Übernahme von Reisekosten oder Übernachtungskosten sprechen muss, weil ja momentan das Gericht immer jeweils Termine auf Dienstag und Mittwoch gesetzt hat. Und insofern ist das schon auch eine relevante Kostenfrage, die bis jetzt noch nicht geklärt ist. Zudem ist es natürlich wesentlich, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen, ihr Umfeld eben auch Antworten auf zahlreiche Fragen erhalten. Wobei die Hoffnung, dass das wirklich passiert, da sind wir leider nicht besonders zuversichtlich angesichts der Erfahrung der letzten Jahre auch aus anderen Prozessen. Aber was passieren müsste, natürlich besteht die Forderung trotzdem, dass eben natürlich auch auf die Ursachen und den Resonanzboden für die Radikalisierung des Täters und die Frage nach möglichen UnterstützerInnen eingegangen werden muss, dass der Polizeieinsatz aufgearbeitet werden muss. Die Frage, ob das Attentat hätte verhindert werden können durch Polizeischutz vor der Synagoge oder eben zumindest der Anschlag auf den Kiezdöner oder die versuchten Morde und weiteren Straftaten in Widersdorf, wenn die Polizei schneller vor Ort gewesen wäre. Das sind alles ganz zentrale Fragen, die es zu bearbeiten gilt. Und was uns natürlich auch sehr umtreibt, nachdem das schriftliche Urteil im NSU-Verfahren jetzt dann endlich auch mal veröffentlicht ist, dass sowohl die Beweisaufnahme als auch das Urteil, die zahlreichen Nebenklägervertreterinnen haben das ja sehr gut formuliert, ja den Todesopfern ein Gesicht zu geben und auch die Lücke zu beschreiben, die ihre Ermordung gerissen hat. Also das erwarten wir und die Nebenkläger, die Betroffenen natürlich auch, dass das Verfahren das leistet.
Ich bin pessimistisch, ob diese Erwartungen an den Strafprozess tatsächlich erfüllt werden. Umso wichtiger finde ich, dass viele, viele Menschen sich während des Prozesses solidarisch zeigen. Ob durch Kundgebung, Prozessbeobachtung, Interesse, Veranstaltung, verschiedenste Räume gefunden werden müssen, wo eben diese absolut berechtigten und elementaren Fragen der Betroffenen verhandelt werden können. Außerhalb des Strafprozesses auch zusätzlich oder wenn ich Recht behalte und es dort wenig Raum für geben wird, damit es überhaupt ausreichend diskutiert wird. Weil gerade die politischen Verantwortlichen, glaube ich, und auch teilweise Medien dann immer sehr gerne nur diesen Strafprozess fokussieren. Und der hat aber einfach, so wie er in Deutschland festgelegt ist, seine Grenzen und es braucht mehr über diesen Strafprozess hinaus. Wir können den Strafprozess dafür nutzen, um diese Fragen zu thematisieren, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, zu erwarten, dass das Gericht das tun wird.
Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir möchten auch mit euch über eure Jahresbilanz 2019 sprechen. Auch dort spielt ja das Attentat von Halle eine große Rolle. Ihr habt da zwei Punkte hervorgehoben. Zum einen den Eindruck der Schutzlosigkeit für alle Betroffenen, ja, der sich durch dieses Attentat verstärkt hat. Und ihr habt aber auch 133 Angriffe in Sachsen-Anhalt registriert. Rückblickend, wie war das 2019? Welche Tatmotive und welche Gruppen sind besonders betroffen? Und wo seht ihr eigentlich besonders auffällige Lücken in der staatlichen Reaktion und Unterstützung für die Angegriffenen, auch wenn wir da schon einige genannt haben?
Also vielleicht nochmal, um das deutlich zu machen, diese 133 politisch rechtsmotivierten Gewalttaten bedeuten, dass alle 2 bis 3 Tage Menschen in Sachsen-Anhalt aus rassistischen und rechten Motiven angegriffen und zum Teil erheblich verletzt werden. Wobei davon auszugehen ist, dass das Dunkelfeld, also die nicht bekannten Angriffe, ja um ein Vielfaches höher sind. Was deutlich zeigt, rechte, rassistische, ja auch sozialdarwinistische, antifeministische Diskurse und antisemitische Verschwörungstheorien können jederzeit und überall den Resonanzboden für tödliche Gewalt bilden. Und die Angst vor rechter Gewalt und Terror wächst. Das wird uns immer wieder geschildert in den Beratungen bei allen betroffenen Gruppen. Und an diesem Eindruck der Schutzlosigkeit haben eben nicht zuletzt auch die spürbare Normalisierung dieser extrem rechten Diskurse, jetzt also gerade auch wieder am Beispiel der Demonstration, der verschwörungstheoretischen Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona zu sehen, aber auch die jahrelange Missachtung vieler Forderungen von Betroffenen oder eben auch, wie Antje ja vorhin schon ausgeführt hat, die ausbleibende Strafverfolgung ihren Anteil.
Jetzt ist ja gerade deutlich geworden, quasi jeden zweiten oder dritten Tag wird in Sachsen-Anhalt ein Mensch, eine Frau, ein Kind, ein Mann angegriffen aus rechten, rassistischen, antisemitischen Motiven. Welche Menschen sind besonders gefährdet, Opfer einer rechten Gewalttat zu werden?
Das sind weiterhin, und das zieht sich in den letzten Jahren durch, dass die Mehrzahl, und zwar 2/3 der Angriffe, sind rassistisch motiviert. Das heißt, die Menschen, die am stärksten gefährdet sind in Sachsen-Anhalt, Opfer von rassistischer rechter Gewalt zu werden, sind schwarze Menschen, People of Color, Menschen, die vermeintlich mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund, schwarze Deutsche, ausländische Studierende. Und das ist auch eine besonders brutale Form der Gewalt, die wir bei den rassistischen Taten beobachten. Um ein Beispiel zu nennen, in Gentin sind nachts hatten Transporter neben 2 jungen 19- und 22-jährigen syrischen Geflüchteten gestoppt. Dann sind Unbekannte ausgestiegen, 3 Stück, und sind mit Fäusten gegen die Köpfe geschlagen und haben sie mit dem Messer bedroht. Die Angriffe passieren plötzlich, die Menschen können sich nirgends sicher fühlen. Ob das beim Einkaufen ist, auf dem Weg nach Hause, sie laufen ständig Gefahr, aufgrund von äußerlichen Merkmalen angegriffen zu werden.
Beziehungsweise ist das die Botschaft, die das an nicht nur die Betroffenen sendet, sondern eben an ganze Communities, dass es so sei, ja? Also dass jederzeit es sie selber eben auch treffen kann.
Das war letztes Jahr, also 2018 auch schon so, und auch 2019 sehen wir das bei der Gewalt, die Kinder betrifft. Ja, und da rede ich von sozusagen also bis 14-Jährige, die allesamt aus rassistischen Motiven verübt wurden. Also da liegt die Hemmschwelle nochmal deutlich tiefer und ist eine sehr, sehr große Sorge, die sich natürlich auch auf das gesamte Familiensystem, also wir beraten sehr viele dann Eltern von Kindern, die für die ist sowieso schon, gerade wenn sie zu einer Fluchterfahrung nach Deutschland kommen und noch nicht lange in Sachsen-Anhalt sind und das Leben sowieso nur aus Problemen und Schwierigkeiten gerade besteht, ist dann noch Angst haben zu müssen, dass ihre Kinder verletzt werden, ist eine absolute Zumutung. Auffällig 2019 war aber auch, und auch da gibt es sozusagen, es gibt auch eine Mehrfachbetroffenheit, war ein Anstieg von LGBTIQ-feindlicher Gewalt. Und da insbesondere eben auch queere, geflüchtete Menschen, die angegriffen wurden. Das ist jetzt in der Quantität, da erfahren, klingt das jetzt vielleicht nicht viel, 8 Gewalttaten im Jahr, aber das ist ein Bereich, wo es noch mal schwieriger ist, überhaupt von den Angriffen zu erfahren. Menschen haben eine große Hemmschwelle, sich auch an Beratungsstellen zu wenden.
sind eben auch noch fast 20% der Angriffe auf sogenannte vermeintliche oder tatsächliche politische GegnerInnen verübt worden. Also Menschen, die sich gegen die extreme Rechte oder Rassismus engagieren oder aber die zivilcouragiert einschreiten.
Ihr habt ja, und das tut ihr ja auch im Kontext des Attentats von Halle, immer wieder Kritik an den Strafverfolgungsbehörden in Sachsen-Anhalt geübt bzw. üben müssen. Gibt es da eigentlich irgendwas Positives zu vermelden aus 2019? Oder würdet ihr sagen, all die Kritik, die bundesweite Öffentlichkeit hat eigentlich zu keinerlei Veränderungen geführt?
Also ich würde vielleicht mal so sagen, Antje hat es, glaube ich, sehr prägnant zusammenfassend auf den Punkt gebracht, womit wir es hier zu tun haben in den letzten Jahren bis heute. Wenn man da was Positives drin finden möchte, dann ist es vor allen Dingen die engagierte Arbeit der Nebenklägervertreterinnen, die dann die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und doch noch zumindest vorwärts gehen im Sinne der Betroffenen, in ihrem Wunsch Gerechtigkeit zu erfahren. Beispielsweise gab es einen massiven Angriff auf zwei Frauen, die Mitte Oktober letzten Jahres in der Straßenbahn interveniert haben, als ein Mann drei schwarze Menschen massiv rassistisch beleidigt hatte und daraufhin selbst von diesem Angreifer sehr verletzt worden zum Teil. Und die Staatsanwaltschaft Halle hatte dann eingestellt nach § 154 Strafprozessordnung, weil eben sozusagen da noch andere Strafverfahren anhängig sind gegen den Beschuldigten. Und dieser Angriff eben nicht so ins Gewicht fiel für die Staatsanwaltschaft. Und jetzt ist zumindest gerade die Nachricht gekommen, dass das Verfahren nach Beschwerde der Nebenklägervertreterin wieder aufgenommen wurde und Anklage erhoben wurde. Aber es ist die Erfahrung immer wieder der letzten Jahre, dass durch eine engagierte Nebenklagevertretung auch noch Verurteilungen realisiert werden konnten nach anfänglichen Einstellungen.
Gleichzeitig ist es aber auch weiterhin die Erfahrung, dass Betroffene sagen, warum soll ich denn überhaupt noch eine Anzeige stellen, wenn es doch überhaupt keine Konsequenzen für die Täter hat, sondern nur ich selbst enorme Belastungen davon trage, nach Jahren irgendwann mal von einem Gericht vorgeladen werde, dort dann teilweise noch völlig unsensibel befragt werde, mir fast noch das Gefühl gegeben wird, als sozusagen wäre ich jetzt irgendwie unzulänglich in meiner Aussage, weil man sich halt nach 3 Jahren nicht mehr so gut erinnern kann oder als ob einem dann nicht geglaubt wird. Und dann erleben die Betroffenen einen Freispruch. Oftmals eben, weil es eben nach so einer langen Zeit nicht mehr aufgearbeitet werden kann oder weil natürlich auch eine lange Verfahrensdauer dann den Angeklagten zugutekommt und am Ende irgendeine Einstellung rausgehandelt wird. Und das ist, also muss man sich nicht wundern, wenn Betroffene hinterher sagen, nie wieder werde ich eine Anzeige stellen.
Also es gibt auch positive Beispiele, aber die sind leider ganz deutlich in der Unterzahl. Und leider sprechen diese sich bei Weitem nicht so rum wie die negativen Erfahrungen, die Betroffene machen müssen.